Du, Tim, weißt du, was ich voll gerne machen würde, glaube ich?
Nee, sag
mal. Ich wäre gern MSV-Präsident.
Oh ja, das klingt gut.
Obwohl, nee, lieber doch nicht.
Hier ist Radio Duisburg.
Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
Ja, bewegter Tag heute. Redaktionelle Planung wurde ein bisschen schwieriger heute mal ganz schnell, ganz spontan. Ja, die Nachricht des Tages natürlich, Helmut Sandrock will's jetzt doch nicht machen, hat seine Kandidatur fürs MSV-Präsidium zurückgezogen. Wir hatten schon geplant, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen geteased und herausgefordert, Leute, kommt gerne, redet mit uns. Und wir hatten soweit alles eingestielt. Wir haben uns auch aufgeteilt, Tim, du Team Sandrock, ich Team Wald, das war der Plan. Da ist nur die Hälfte von aufgegangen, denn wir müssen das so klar sagen, Helmut Sandrock hat uns sehr spontan im Regen stehen lassen.
Ja, nicht nur uns, würde ich sagen. Also Helmut Sandrock hat seine Kandidatur zurückgezogen und das war dann tatsächlich heute Morgen die Meldung des Tages, ich weiß nicht genau, so gegen 11, um 11:30 ging das dann rum und dann kam auch eine offizielle Pressemitteilung. Und gestern Abend schrieb er mir schon, dass er gerne den Termin, den Gesprächstermin, den wir anberaumt hatten für heute, wir nehmen ja heute am Freitag auf, dass er den gerne verschieben würde und er würde sich dann melden. Und dass er mir sagt, wann wir uns treffen, kam dann nur die Pressemitteilung, dass, was da drin steht, würde ich dann auch ganz gerne gleich mal...
Das ist eigentlich ja total langweilig, ja. Pressemitteilungen vorzulesen. Ja. Ich finde, wir sollten es aber tun, weil sie so kurz ist.
Ja, ja. Also, ich lese sie einfach mal vor. Zunächst einmal möchten wir uns sehr herzlich bei den vielen mutmachenden Unterstützern infolge unserer Bewerbung bedanken. Wir haben nach unserer offiziellen Kandidatur viele detaillierte Gespräche geführt und dadurch sukzessive Informationen erhalten, die unsererseits zu einer Neubewertung der Sachlage führen. So sind bei uns erhebliche Zweifel entstanden, ob wir als ehrenamtlicher Vorstand des eingetragenen Vereins unter unser Vorhaben, den MSV Duisburg neu und zukunftsfähig aufzustellen, überhaupt wirksam realisieren könnten. Dieses gilt umso mehr im Hinblick auf die komplizierte Struktur des Gesamtvereins. Diese Zweifel und die damit verbundenen Risiken können wir nicht ausräumen. Nach sorgfältiger Abwägung aller Gesichtspunkte entscheiden wir uns daher, unsere Teambewerbung zurückzuziehen.
Ja, da ist einiges, also ich finde, da sind einige Phrasen drin und einige Punkte, wo man einfach nur drüber stolpern kann, wenn man sich das so zwei, dreimal oder auch einmal nur durchliest. Also, Helmut Sandrock ist raus aus der Nummer. Mhm. Damit fällt natürlich für diese Folge diese geplante Gegenüberstellung Team Wald, Team Sandrock flach. Wir haben uns aber mit Ingo Wald getroffen, tatsächlich ausführlich mit ihm geredet. Das heißt, wir können das hier so ein bisschen umstrukturieren jetzt. Diese Folge soll nicht so sehr darauf abzielen, zu schauen, was ist gegen Dynamo Dresden passiert, was erwarten wir jetzt vom Spiel gegen Verl. Nee, wir wollen wirklich diese Folge schon mal so als Vorklapp für die Jahreshauptversammlung nutzen und sagen, was erwartet uns da Mittwoch? Was machen wir jetzt, wo es keine Kandidatur gibt? Ja, ist ziemlich klar. Wir gehen jetzt hin und sagen einfach, wir gucken uns das Team Wald mal ein bisschen genauer an, ja?
Ja, das sollten wir dann auch tun und beziehungsweise haben wir das getan und ja, du hast ja lange mit ihm gesprochen,
ja.
Hast viele schöne Töne mitgebracht und ja, lass uns direkt damit starten, würde ich sagen.
Ja, lass uns bei den komplizierten Strukturen anfangen, also in der Pressemitteilung steht ja was von komplizierten Strukturen, die hätten dieses Team Sandrock jetzt davon abgeschreckt, weiter dran zu bleiben.
Ja, ja.
Und ich habe Ingo gefragt, was kann das Team Sandrock meinen, wenn es von komplizierten Strukturen spricht? Hier die Antwort des amtierenden MSV-Präsi.
Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich das nicht wirklich interpretieren kann, weil die Strukturen des Vereins und des Gesamtgebildes MSV haben sich ja über Jahre nicht wesentlich verändert. Die sind konstant über Jahre gleich. Das muss man wissen, die kann man wissen. Und da sind ja auch durchaus im Hintergrund Personen dabei gewesen, die ja auch selber aktiv mal Vereinsarbeit gemacht haben. Also die Strukturen dürfen keine Überraschung sein. Also deswegen bin ich da von der Erklärung her ein bisschen überrascht. Das weiß man vorher. Das erfährt man nicht im Laufe eines Wahlkampfes.
Davon abgesehen, Helmut Sandrock kennt ja offensichtlich Profifußballvereine auch. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es beim KSC so viel anders ist als beim MSV Duisburg zum Beispiel.
Nee, und außerdem generell, ich kann Ingo komplett nachvollziehen, weil ich bin da auch so drüber gestolpert, diese diese erheblichen Zweifel, dass man das jetzt schafft, den Verein neu aufzustellen wegen der komplizierten Struktur des Gesamtvereins. Das wirkt so wie, ja, ich habe Donnerstagabend mal in den Verein reingeguckt und habe gemerkt,
nee, doch nicht.
Das ist ja gar nicht so einfach. Also Entschuldigung, das ist für mich ne, so ein bisschen Pressemitteilungsdeutsch. Das ist für mich es ist eine Ausrede. So, Punkt.
Ja, mutet zumindest so an. Wir dürfen das ja interpretieren, was wir da gehört haben. Es ist jetzt folgende Situation. Wir haben ja letzte Woche noch betont, dass wir finden, dass es erstmal grundsätzlich eine gute Sache ist, dass es eine Opposition gibt in dieser Jahreshauptversammlung, ja. Dass das Team Wald einen Gegner hat oder Ingo Wald in Helmut Sandrock einen Gegner hat, dass da zwei im Ring stehen, ja. Und es nicht einfach nur weitergeht nach dem Motto so, ja, winken wir mal durch, alles klar, Ingo, du machst es weiter, ja, gibt ja auch niemand anderen, ne? So, und jetzt haben wir uns natürlich heute Morgen gefragt, wie nimmt Ingo Wald das tatsächlich wahr, diese Absage von Helmut Sandrock? Wir haben ihn gefragt, Ingo, wie hast du reagiert, als du es mitbekommen hast?
Ich habe das heute Morgen gehört und auch eine Mitteilung bekommen. Für mich überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht auch insofern überraschend, weil ich sehr gerne die Wahl gehabt hätte, dass die Mitglieder entscheiden können zwischen zwei Teams. Es ist, glaube ich, immer schöner, wenn man wählen kann, auch für die Mitglieder, dass man eine Richtung dann bestätigen kann oder eben ablehnen kann. Und es wäre auch für das Team, was gewonnen hätte, auch sicherlich die bessere Situation, weil man mit mehr Rückenwind in die nächsten Jahre hätte gehen können. So hat das wieder so ein bisschen das nachteilige Geschmäckle nach dem Motto, es war kein anderer da, also wir mussten ja. Und das hätte ich gerne anders gehabt, bin ich ganz ehrlich.
Offensichtlich sieht Ingo Wald das so ein bisschen wie wir in der letzten Woche schon, ne? Du hast natürlich dann, wenn du dich durchsetzt, wer auch immer sich durchgesetzt hätte, ne? Ich glaube, es hat sich ein bisschen abgezeichnet inzwischen, wenn man so ein bisschen MSV-Kreise wälzt und die Kritik ist ja auch immer größer geworden an Sandrock in den letzten Wochen. Und es gab ja einige MSV-Uris, die natürlich von Anfang an gesagt haben, hallo, denkt mal zurück an
2000 bis 2002.
Genau, an 2000 bis 2002. Aber es bleibt ja dabei, Tim, wie siehst du es? So eine Abstimmung, die gewinnt ja auch an Bedeutung, Legitimation, Gewicht, wenn es halt wirklich zwei oder mehrere Kandidaten gibt, ne?
Ja, ich sehe es zweischneidig. Auf der einen Seite hat er natürlich recht, ich kann ihn nachvollziehen. Es ist so, dass du, wenn du quasi im Amt nur bestätigt wirst, so ein bisschen wie an Infantino jetzt bei der FIFA, ne, ja, wo mit Applaus abgestimmt wird und es gibt keinen Gegenkandidaten, dann wirkt das halt so, ja, wir hatten halt nicht die Wahl, dann ist es wohl jetzt wieder der Ingo. Ja. Wenn du dann als Sieger aus so einer Sache hervorgehst, dann hast du ja natürlich ja die Legitimation und mehr das Gefühl des Rückhalts. Auf der anderen Seite ist es ja erst seit heute klar, dass Sandrock nicht antreten wird.
Ja.
Das heißt, trotzdem hat es bis dahin einen Prozess gegeben und musste ein Prozess angekurbelt werden,
ja,
weil ja eigentlich klar war, okay, wir haben hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen, beziehungsweise vielleicht kein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber beziehungsweise ein Duell. Und so kann das nur gut für den MSV gewesen sein, beziehungsweise auch für das Team Ingo Wald, dass man sich so ein bisschen überlegen musste, wie kriegen wir die Leute ins Boot und was können wir verändern, damit wir die Leute für uns gewinnen.
Und das Team Wald hat ja Wahlkampf gemacht, im Glauben, es gibt ja dann demnächst diese besagte Kampfabstimmung im Theater Marientor nächsten Mittwoch. Und das Team Wald hat sich am Dienstag vorgestellt, in der Arena den Fans, den verschiedenen Fanclubs, und hat eine klare Linie gezeigt. Ingo Wald hat gesagt, einer unserer Ansätze ist, wir wollen uns verjüngen. Robert Komossa und Uwe Struck wurden da vorgestellt. Und das sind halt zwei Jungs, die sollen auch perspektivisch dann auf einer Wellenlänge mit den etwas jüngeren Fans sein. Ja, ich habe gefragt, sind das jetzt sozusagen die Sprachrohre dann des Vorstands? Oder wie stellst du dir das vor? Und Ingo sagte, dass es da schon darum geht, dass alle ansprechbar sind. Also grundsätzlich, ich glaube, dieser Rahmen, dieses ganze Gespräch stand unter dem Rahmen mehr Dialog. Ja, da hat sich Ingo auch recht selbstkritisch gegeben. Wir hören mal kurz ganz allgemein rein, was er zu seinem neuen Team sagt.
Es gibt ja berechtigte Kritik an meinem alten Team und insbesondere an meine Person. Und ich glaube, dass wir durchaus aus den Fehlern unsere Schlüsse gezogen haben. Das neue Team, so wie wir es aufgebaut haben, sollte die Schwachstellen ja beheben. Und ich glaube auch fest daran, dass mein Team, so wie es jetzt aufgestellt ist, eine Bereicherung ist und dass wir sicherlich da auch einen Schritt nach vorne machen werden und auch die Probleme, die bestanden und die Kritik, die auch, wie gesagt, zum Teil sehr berechtigt ist, eben dadurch auch wieder auflösen können.
Du hörst den Ton jetzt zum ersten Mal, Tim. Deine Gedanken?
Ja, ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist. Dass er geht ja auch sehr selbstkritisch mit der Situation um. Das finde ich sehr gut. Und das ist genau auch dieser Prozess, den vielleicht auch diese Sandrock-Geschichte, diese Kandidatur von Sandrock noch mal ein bisschen mehr angestoßen hat. Ne? Und ich finde den Gedanken richtig, dass er sagt, dann verändere ich was. Ich versuche, mich neu aufzustellen. Ich versuche auch mehr auf die Kritik einzugehen und nehme mich damit ins Boot. Also das macht ihn in meinen Augen nahbar und zeigt in meinen Augen auch, dass er ja gewillt ist, mit Stimmen aus dem Fanlager umzugehen.
Und es ist eine interessante Entwicklung, wie ich finde. Du holst dir ja mit Uwe Struck und Robert Komossa nicht unbedingt Leute rein, die als Suits gelten. Also das sind ja nicht irgendwelche Wirtschaftsakteure wie im Sandrock-Kabinett ja vorhanden, ja, die nichts mit dem MSV zu tun haben. Beides brennende MSV-Fans. Also wenn du dich mit denen unterhältst, dann merkst du ganz schnell, das sind nicht irgendwelche Fraggles, ja, die sich denken, oh, das ist ja eine Gelegenheit, an Einfluss oder Macht zu gewinnen beim MSV Duisburg. Das sind halt Zebras. Ne? Ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied. Und sie sind halt jung. Das sind keine, um mal ein Klischee zu bemühen, alten weißen Männer mit Krawatten. Ja. Und jetzt dem amtierenden Vorstand dann zu nahe treten zu wollen, ja. Aber das ist natürlich eine Verjüngung. Ist eine Verjüngung. Junge Mitglieder und ist halt Kalkül. Das macht Ingo schon, macht Ingo und sein Team machen das natürlich nicht umsonst.
Und ich glaube auch gerade mit den zwei neuen Mitgliedern des Teams, jetzt nehme ich mal Ulf Schott als ganz wichtigen Part, für den Sportmann noch eben außen vor. Aber mit einem Uwe Struck, mit einem Robert Komossa haben wir zwei jüngere Mitglieder, die uns sicherlich auf dem Gebiet wesentlich unterstützen können, die den Finger am Puls der Fans haben und auch besser dann auch die Sprache der Fans sprechen können und wo wir auch bereit sind, uns zukünftig regelmäßig auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, nur im Dialog und im Austausch kann man Themen besprechen, ausräumen und vor allen Dingen auch Schlüsse ziehen und es auch besser machen.
Also ich finde, man merkt hier ganz deutlich, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Wie reagiere ich auf diese Sandrock-Kampfansage? Ja,
genau.
Und das ist halt wirklich legitimste Kritik. Also das muss sich der MSV in den letzten Jahren heftigst gefallen lassen. Ansprechbarkeit war nicht da, nicht so richtig. Oder hattest du das Gefühl, wenn du jetzt so zurückdenkst. Natürlich rufen wir jetzt inzwischen die Pressestelle des MSV an, wenn wir als Redakteure, als Mitarbeiter von Radio Duisburg was wollen. Aber als Privatperson, gut, es gibt einen Fanbeauftragten.
Ja, genau. Und es war immer schon gesagt, ja, gebt uns unsere Ideen und gebt uns unsere Kritik, gebt die Kritik mal an uns weiter. Aber ich hatte gerade auch in der Ära Ivo, als Ivo noch am Ruder war, hatte ich nicht das Gefühl, dass das wirklich auf offene Ohren stößt, als Fan.
Ja, und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt ohne weiteres mit einem Vorstandsmitglied, mit einem MSV-Vorstandsmitglied wirklich ein Gespräch intensiv oder eine Diskussion führen kann zu meinem Anliegen. Und das, was jetzt gerade zumindest angekündigt wird, ist ja immer noch die Frage, wie wird das nach der Jahreshauptversammlung umgesetzt? Ja,
ja, natürlich.
Das, was jetzt gerade angekündigt wird, klingt zumindest so, als wolle man, und das sagt Ingo übrigens auch, hat er ja auch am Dienstag gesagt, bei dem Treffen in der Schaunstein-Reisen-Arena, wir wollen Dialog dieser Art regelmäßig machen. Ja, das ist für mich zumindest schon mal der Ansatz zu sagen, wir leben hier eine neue Transparenz. Das finde ich sehr erfrischend, muss ich sagen.
Dialog ist das eine. Ich bin gespannt, was dann aber auch dann mitgenommen wird.
Ja,
also klar kann man sagen, ich höre mir das jetzt hier alles an und zeige mein Gesicht, aber wenn ich dann weitermache wie immer, ist es natürlich auch, also man muss sich an seinem Handeln dann messen lassen. Das eine ist natürlich sich dann zeigen und sich nahbar zeigen. Auf der anderen Seite muss dann auch mal sondiert werden, was wird mir hier gesagt und was könnten wir davon auch wirklich umsetzen.
Genau das Gleiche gilt ja für die Kritik. Ja, da kannst du ganz oft auch immer wieder sagen, viel Kritik, auch berechtigterweise gegen mich. aber du kannst natürlich nur rehabilitiert werden aus Sicht der Fans, aus Sicht von uns, wenn du auch wirklich merkbar machst, wir ändern hier was. Mhm. Einer, der was ändern will in Zukunft beim MSV Duisburg, gerade schon im Ton angerissen, Ulf Schott. Ist ja beratend schon tätig gewesen jetzt für den MSV Duisburg und natürlich habe ich mit Ingo Wald auch über diese Personalie geredet. Er will auch Mitglied des Vorstands werden. Und am Dienstag hat Ingo Wald gesagt, neben seiner Frau sei Ulf Schott die Person gewesen, für die er am meisten arbeiten musste.
Also erstmal, das war natürlich so sinnbildlich gemeint, weil was ich damit ausdrücken wollte, war, dass ich komplett überzeugt bin, dass Ulf Schott die richtige Person im Sportbereich für den MSV Duisburg ist. In seiner Art, in seiner ruhigen Persönlichkeit glaube ich, dass er dem MSV sehr gut tun wird. Und von seiner Expertise, von seinen Fachkenntnissen, sein Fachwissen, sein Netzwerk ist er für mich praktisch unschlagbar. Also ich bin so ein bisschen stolz darauf, dass wir Ulf Schott für den MSV gewinnen konnten. Ich glaube sehr wohl, dass er schon die ersten Akzente setzen konnten, allein im Austausch mit der sportlichen Leitung, ob das jetzt Ralf Heskamp ist, ob das Thorsten Ziegner ist, ob das die Verbindung zum NLZ mit Uwe Schubert ist. Und da bin ich überzeugt, dass er uns einen deutlichen Mehrwert geben wird. Und was mir auch wichtig ist, Ulf Schott bringt auch eine gewisse Internationalität mit, was für den MSV mit den Möglichkeiten, die uns Capelli bieten, auch noch ein Zugewinn sein kann.
Hm, sehe ich genauso.
Für die FIFA aktiv, der Mann.
Genau. Ne, mhm. Mitglied der UEFA Working Group Youth League.
Mhm. Also, genau, macht Talentförderung. Ne? So, also das ist ja genau das, was der Ausbildungsverein genau. MSV Duisburg will.
Ja.
Ist für dich eine Red Flag, dass er für die FIFA tätig ist?
Also an der FIFA kommt doch keiner vorbei. Was soll ich sagen? Natürlich gibt es, muss man die FIFA kritisieren. Mhm. Und ist das nicht, ja, ist das jetzt nicht das positivste, der positivste Verein, aber was soll
sehr aber, diplomatisch ne, noch
also,
formuliert.
Ne, klar, wenn gerade Katar haben wir alle noch in den Köpfen, da gerade da ist
ja WM-Reform jetzt ganz kürzlich.
Ja, genau, erst, also, genau das. Und dann, ne, hat man gerade auch schon Gianni Infantino, der mit Applaus nochmal bestätigt wird. Das sind alles so Sachen, die einem dann so in den Kopf kommen.
Ja.
Aber wie gesagt, darum. Don't hate the player, hate the game, sag ich da gerne. Ne? Also du kannst dann eine Einzelperson nicht daran festmachen, dass er dann sich irgendwie in dem größten Fußballverband irgendwie versucht hat, einen Namen zu machen.
Ja, ich habe mir den Spaß mal gemacht. Ne? Es gibt ja Hardliner, die sagen, FIFA will ich nichts mit zu tun haben. Und ich habe irgendwo gefragt, was sagt er denn zu solchen Leuten? Was sagt er zu den Leuten, die sagen, ist ja schön und gut, aber mit irgendeinem FIFA-Heini, boah, weiß ich nicht, fühle ich mich nicht so.
Ich kann die Position verstehen, weil ich persönlich auch nicht alles gut finde, was die FIFA so veranstaltet. Wenn ich jetzt an die WM-Organisation mit 48 Mannschaften.
Über 100 Spiele.
Also halte ich für nicht sinnvoll. Ich halte das auch für nicht gut. Das geht mir zu sehr einseitig in einer kommerziellen Richtung. Und ich glaube, man tut dem Sport auch keinen Gefallen. Den Spieler nicht, den Zuschauer nicht, da gibt es eine Übersättigung. Ich halte es kontraproduktiv und bin auch überzeugt, dass es schädlich ist. Aber davon losgelöst sind ja die Mitarbeiter, die für die FIFA arbeiten, nicht für alles verantwortlich. Und Ulf Schott ist auf einem ganz anderen Themengebiet unterwegs. Er ist für die Talentförderung und Talentmanagement zuständig. Und das ist genau ein Punkt, der uns ja wichtig ist. Wir wollen ja junge Talente des MSV an den Profikader heranführen. Und da hat er seinen Schwerpunkt und da ist er für mich ein ausgezeichneter Mann.
So, das ist im Prinzip das, was du gerade schon gesagt hast. Ja, ne?
Genau.
Dieser Mann hat halt Connections, der kennt Menschen. Ja. Und was du brauchst, ist nun mal Reichweite. Ja, du musst an solche jungen Talente rankommen und dich dabei ja noch an so diesen, an den knappen Schmieden dieser Welt, ja, und an den anderen Nachwuchsleistungszentren hier in der Gegend irgendwie vorbeischleichen, ne? Du wirst ja nicht die Talente bekommen, die Gladbach, die Dortmund, die Schalke abgreifen und da andere Wege zu gehen und andere Leute zu holen.
Da, das Zeichen ist das absolut Richtige. Wir haben einen ganz klaren Weg eingeschlagen und haben ja auch mit unserem NLZ schon die Grundlage, dass man sagt, wir können hier auch Leute weiterentwickeln. Davon müssen wir auch leben in Zukunft. Dieser Verein wird auch in Zukunft ganz klar davon leben müssen, Leute zu verkaufen, Leute weiterzuentwickeln, am eigenen Erfolg dieser Leute teilzuhaben. Das heißt, perspektivisch auch wieder in der zweiten Liga diese Spieler wachsen zu lassen, diese Spieler hier, die ihre ersten Gehversuche im Profifußball beziehungsweise auch ihre ersten Erfolge feiern zu lassen, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen. Jeder, der sagt, das hier könnte auch für viele Leute ein Job für gut sein, was junge Spieler angeht, der träumt in meinen Augen. Mhm. Wir müssen immer gucken, dass wir diese Leute mit Gewinn wieder weiterverkaufen. Und da sehe ich einen Mann wie Ulf Schott genau an der richtigen Stelle, der weiß, wo wir Leute herbekommen, wie wir auch für uns gewinnen können.
Ja.
Das spricht für Expertise und das zeigt mir auch, dass da eine Struktur hintersteckt und eine Idee, die wir eingeschlagen haben und dass das auch jetzt forciert wird.
Ja, du hast, Schott war nicht am Dienstag da, war unterwegs, geschäftlich, aber er hat sich trotzdem mit einem kurzen Video-Statement gemeldet. Und da hat er im Prinzip eine Schlüsselszene aus Oldenburg hervorgehoben. Mogultai auf Janda, steckt durch für Julian Hetwer. Julian Hetwer macht das Ding. Das ist
beste Werbung für unseren Fußball momentan. Eigentlich.
Ja, und ich habe lange Zeit, und ich habe das hier ja auch schon mal kritisiert, dieses Konzept Ausbildungsverein überhaupt nicht richtig gespürt beim MSV, nicht gesehen auf dem Platz. Klar, hattest du mal einen jungen Spieler, der auf dem Platz stand. Aber die erfolgreiche Integration in einigermaßen okayes Spiel, ja, also wir sind ja jetzt noch recht weit vom Abstiegskampf entfernt, natürlich sind wir auch weit von Aufstiegsrängen entfernt oder von der DFB-Pokal-Quali, aber du siehst Spieler, die sich entwickeln, ja, Julian Hetwer, ich meine, wir haben schon drüber geredet in den vergangenen Folgen, ist dafür das beste Beispiel, auf einmal trifft der ist immer noch unsicher, der braucht immer noch viele Abschlüsse, um zu netzen, ja. Auch gegen Dresden wieder, da geht so ein Ding von ihm an die Latte. Gut, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Pech, ja, in der ersten Halbzeit. Aber ich sehe Entwicklung, nicht nur bei Kaspar Janda, nicht nur bei Mogultai, sondern jetzt auch bei Julian Hetwer. Wer weiß, wer der Nächste ist, der nachkommt.
Ja, wir haben da auch in ein paar Spielen noch einen Maxi Braune zum Beispiel gesehen im Tor.
Ja, stimmt, ne, auch der spricht genau dafür, was dieses NLZ leisten kann. Ich habe Ingo mal zu seiner Meinung gefragt, wo sind wir denn auf dieser Reise nach Ausbildungsverein? Ist das jetzt genau das, was wir wollen? Geht da noch was? Oder das sind die beiden Optionen. Hört
den Ton an. Also ich glaube, wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass wir jedes Jahr 3-4 Talente an den Profibereich heranführen können. Aber ich bin fest überzeugt, dass wir mit unserem NLZ, mit der Infrastruktur, die wir dort über Jahre aufgebaut haben, mit Uwe Schubert, einem richtig guten NLZ-Leiter haben, der extrem gute Arbeit mit seinem Team leistet, dass wir da auf den richtigen Weg sind. Und wir haben auch in den jüngeren Jahrgängen Talente, die wir binden wollen. Es ist immer schwer, die verlieren wir auch, weil wenn große Vereine auch einen Blick dafür haben und uns Talente abwärmen, da sind wir manchmal chancenlos. Wenn Gladbach anfragt, wenn Dortmund anfragt oder die Großen, da werden wir auch zweiter Sieger sein. Aber trotzdem glaube ich, dass wir es schaffen, immer wieder neue Talente heranzuführen und auch Talente, und da sehe ich auch den Kasper dabei, die in anderen NLZ vielleicht nicht den Durchbruch geschafft haben, bei uns die Zeit bekommen zu reifen, um dann doch den nächsten Schritt zu machen. Also ich sehe diese Konzentration von Nachwuchsleistungszentren in der näheren Umgebung eigentlich nicht nur kritisch, sondern einfach auch beleben für uns, weil wir auch davon profitieren können.
Ein anderer Ansatz. Ne? Man sagt ja immer, wie soll so ein NLZ hier dauerhaft und gut funktionieren und was abwerfen? Ingo sagt, naja, man muss ja dann auch nach den Leuten suchen, die ja es vielleicht in Gladbach oder Dortmund oder Gelsenkirchen nicht schaffen.
Das ist das, was wir auch und bei manchen Spielern, die wir geholt haben in den letzten Jahren, wo wir geguckt haben, wie sind die ausgebildet? Das hast du bei vielen Spielern. keine Ahnung, zum Beispiel damals, jetzt vor ein paar Jahren, Conor Krimpicki, ne, hat bei Schalke seine ersten Gehversuche gemacht. Oder ein Bitter, ein Fleckstein, solche Leute. Man guckt auch nach Ausbildung und guckt, wie sind die irgendwie so quasi über den zweiten Bildungsweg in den Profifußball gekommen, beziehungsweise welche Leute könnten wir als zweiter Bildungsweg noch integrieren und noch zum Profifußball ranführen. Und das ist genau das. Wir müssen früh die Leute aber auch an uns binden, sodass wir sie nicht schon irgendwie in der U19 verlieren, dass sie schon, ne, sondern dass man schon früh sagt, so, ihr werdet jetzt, da ist die dritte Liga auch eine Chance, muss man ganz klar sagen. Man muss,
weil die Schwelle nicht so groß
eben,
ist.
Eben, ne, du kannst die Leute schneller irgendwie heranführen. Also klar, wir warten jetzt immer noch zum Beispiel auf den Hamza Anhari, der ja auch schon im Kader steht. Weiß nicht, wie weit er ist, kann das jetzt nicht so von der Ferne, mag ich das nicht einschätzen, aber das ist auch ein Beispiel, dass man halt sagt, ja, wir schauen jetzt, dass wir diese Leute zumindest vertraglich schon an uns binden, dass wenn sie den Durchbruch haben, dass wir auch ein bisschen Zählbares dafür bekommen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ne? Und auf der anderen Seite ist auch Alabakir jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Galt als Riesentalent auch schon bei Dortmund.
Richtig.
Ne? Und den haben wir dann für uns gewinnen können, weil klar war, der wird es in Dortmund nicht in die erste Mannschaft schaffen und der hat dann den Weg zu uns gefunden. Das ist ein ganz starkes Zeichen.
Das scheint ja auch ein Workaround dann zu sein, ne? Also klar, du kannst gucken, dass die Leute, die für die es nicht reicht, in diese NLZs zu kommen, in diese Nachwuchsleistungszentren zu kommen, dass man die bei sich unterbringt, ausbildet. Aber du hast natürlich auch immer wieder Leute, die sind in Dortmund, die sind in Gladbach oder Schalke, um bei diesen drei Beispielen zu bleiben, ja? Und dann merken die da, boah, hier wird's aber eng für uns. Und wenn du ein waches Auge hast und diese Menschen früher kennst und früher an die herantrittst als MSV Duisburg, dann ist es doch attraktiv. Also zu sagen, hey, du könntest jetzt natürlich in die Regionalliga West gehen oder du kommst direkt zu uns und spielst hier dritte Liga.
Ja, genau. Das ist das Gute. Ne? So viel Schlechtes die dritte Liga hat, das ist das Gute, das Faustpfand, das wir quasi haben. Hier wird Profifußball gespielt und hier ist auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und wir haben gute Beispiele und können zeigen, dass die Leute dann hier auch die Chance haben, höher zu spielen. Ich rede dann nur mal von einem Schnellhardt zum Beispiel, der jetzt mit Darmstadt an der Schwelle zur ersten Liga steht. Ne? Oder einen Daschner, der bei St. Pauli inzwischen wirklich geil spielt.
Ich liebe es. Ne? Ich liebe es, den Jungen kicken zu sehen, ja.
So, und das sind gute Beispiele, wo du dann als Jugendspieler sagst, okay, alles klar, für mich ist der MSV hier kein Rückschritt, sondern eine richtig gute Zwischenstation. Davon können dann beide profitieren. Es geht um dieses Profitieren von beiden Seiten. Ja. Wir nehmen den Erfolg, begleiten dich auf dem Erfolg und du machst den Verein ein bisschen erfolgreicher und wir stellen dich ins Schaufenster.
Ja, dann hast du halt jetzt noch die Frage, wie wird sich dieser Weg, diese Linie noch verdeutlichen durch die Arbeit von Schott? Ne, das wird sich dann halt jetzt herausstellen nach dieser Vorstandswahl, nachdem dieses neue Team Wald, dieses erneuerte Team Wald an den Start geht. Bin ich sehr gespannt drauf, ob man das noch deutlicher erkennt und ob da noch so ein bisschen, ja, international reinkommt. Weißt du, was ich meine? Also
international, wo du es gerade sagst, kommt ja jetzt im Sommer schon
rein. Ah, du hast die Überleitung verstanden. Wir haben die nicht vorher aufgeschrieben. Tim, bitte.
Ja, wir haben jetzt einen jungen Spieler verpflichtet für den Sommer. Castaneda heißt der.
Ja.
Ich würde so gern was zu ihm sagen.
Zweite Liga USA, das
ja, genau, ne? Tampa Bay Rowdies.
Capelli, natürlich. Capelli Connection.
Ist über die Capelli, über das Capelli Network, irgendwie zu uns, gestoßen. Da haben wir ein Beispiel. Das hat bei uns nicht so ganz geklappt, das ist Mael Korbos, übrigens witzig, den werden wir am Samstag wiedersehen, weil der spielt bei Verl, ist da inzwischen auch Führungsspieler und meiner auch Kapitän.
Ja.
Und da auch inzwischen absolute Bank, über 80 Spiele schon in der dritten Liga, hat bei uns noch nicht so ganz gefruchtet, aber
es kann ja auch nicht jeder zünden, ne? Das muss man mal sagen.
Santiago Castaneda, das ist natürlich eine Wundertüte. Ne? Ja. Also es ist aber auf jeden Fall auch wieder ein Zeichen, dieses eingeschlagenen Weges und ob das dann jetzt klappt, ob das jetzt so der große Wurf ist.
Mal schauen.
Darum geht's, glaube ich.
Ich meine, bei den Frauen hat es zum Beispiel geklappt. Ja, da kannst du zum Beispiel eine Brenna Ochoa hervorheben, die aus den USA gekommen ist, um bei uns in der zweiten Liga zu kicken. Wird sich zeigen. Ne? Also es kann ein Rohrkrepierer sein, es kann auch unglaublich gut funktionieren, aber es ist ja gut, finde ich erstmal, dass man eine weitere Reichweite hat. Ne? Jetzt kann natürlich der Kritiker wieder sagen, ja gut, aber was ist mit der Einflussnahme von Capelli? Ist das gut und richtig so? Ne?
Ja, natürlich.
Also wenn du die kritische Position einnehmen willst, aber was ich jetzt erstmal auf dem Papier sehe,
nicht der schlimmste Geldgeber.
Das, ja, es gibt schlimmer, es gibt, ich wollte gerade sagen, allein in der dritten Liga gibt und gab es schlimmere Geldgeber.
Auch wir haben, glaube ich, Probleme mit anderen größere Probleme mit anderen Geldgebern. Oder?
Ja, ich weiß, worauf die hinaus sind. Sie reden da gleich auf jeden Fall auch noch drüber. Lass uns noch kurz die Vorstandsvorstellungen oder das Teamwald noch ein bisschen weiter durchleuchten. Wir haben Uwe Struck, Flickflack, Geschäftsführer, kennt man ihn vielleicht, aber auch bekennender, brennender MSV-Fan. Und was ich interessant finde, also klar, er soll Nähe auch zu den vielleicht jüngeren Mitgliedern aufbauen, ansprechbar sein, aber er soll sich unter anderem, haben die Ressortaufteilung wurde auch vorgestellt am Dienstag, und er soll sich unter anderem um den Frauenfußball kümmern. Ist ja so eine Geschichte. Also du spielst Bundesliga, gut, aber der Wirtschaftsfaktor Frauenmannschaft ist ja zumindest diskutabel, das ist jetzt kein Bereich, der Geld abwirft, und trotzdem hast du jetzt mit Uwe Struck eine Person, die sich da ausgewiesen drum kümmern soll. Ich habe Ingo Wall zu seiner Position zum Thema Frauenfußball, MSV-Frauenfußball generell befragt.
Frauenfußball wird in Duisburg Tradition haben. Frauenfußball ist, was die Ergebnissituation anbelangt, kritisch. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, dass es kaum einen Erstligisten gibt, der schwarze Zahlen schreibt, dann ist es deutlich anders, ob ich jetzt in der ersten oder zweiten Liga spiele, um sowas quersubventionieren zu können. Das funktioniert bei der ersten Liga, zweiten Liga ja, beim Drittligisten nicht. Und ohne die finanzielle Unterstützung von Capelli könnten wir das gar nicht stemmen. Und Uwe ist jemand, der eine gewisse Leidenschaft hat, der hat sehr intensiv ja auch auch den Frauenbereich unterstützt über Flickflack. Und das ist so ein bisschen Herzenssache vom Uwe, und deswegen hat er sich da auch sehr stark gemacht, dass er das mitbetreuen darf.
Du erinnerst dich vielleicht noch an den Brustsponsor der Frauen in der letzten Spielzeit?
Flickflack.
War Flickflack drauf.
Genau, ja.
Und da hat Uwe natürlich auch seinen Anteil dran gehabt, dass es so weit gekommen ist.
Klar.
Aber du hörst ja gerade, Drittliga-Herrenmannschaft und Erstliga-Frauenmannschaft, so schön es wäre, das ist jetzt nicht nur, dass die Bundesliga-Frauen die Drittliga-Herren irgendwie finanziell ziehen könnten, aber es ist ja trotzdem, also obwohl Capelli da mitziehen muss, ist ja ein Bekenntnis, also so nehme ich es jetzt wahr, kannst gerne sagen, wenn es sich für dich anders anfühlt, ein Bekenntnis dazu zu sagen, also das ist jetzt auch im MSV-Vorstand eine einzelne Position oder zumindest ein Teilressort.
Ja.
Oder ich meine, du kannst mir auch gerne sagen, das hat jetzt irgendwie nur
so ein Lippenbekenntnis
ist, ja, oder?
Nee, sehe ich nicht so.
Nee?
Nee, ich glaube, dass das ganz klar auch ein Zeichen ist, dass wir hier den Frauenfußball auch weiterentwickeln wollen, dass man das auch sieht. Wir haben auch eine schöne Hinrunde bei den Frauen gesehen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Mannschaft jetzt so ein bisschen in der Liga, gerade in der Bundesliga, ums Überleben kämpft. Aber ich finde, erstmal, wie gesagt, das sind ja auch alles Geschichten, das hast du ja auch vorhin schon gesagt, man stellt jetzt die Weichen, wie man dann letzten Endes mit der Sache umgeht, das werden wir, dann müssen sie an den Taten
machen. Das ist ja alles, ne? Nur theoretisch,
genau.
Erstmal. Ne?
Aber ich sage, das Zeichen ist das Richtige, und das Zeichen wird damit gesetzt, dass man sagt, Uwe Struck ist jetzt mit dabei, und wir wollen den Frauenfußball damit ein bisschen weiter forcieren. Das kann ich ja nur das als Zeichen bewerten, und da sage ich, ja, ich glaube, das ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Ich glaube auch, wenn man einen Uwe Struck fragen würde und der ja eingebunden ist, dann, und den sagen würde, hör mal, das ist ja nur ein Lippenbekenntnis, ich glaube, der wäre sauer. Weißt du, was ich meine? Also, ne, deswegen, ich glaube, der hängt da dran, und ich glaube, der hat da auch ganz klar, ein Wörtchen mitzureden, und dementsprechend kann ich das nur positiv bewerten, was daraus wird. Ich hoffe erstmal natürlich, dass die Frauen sich in der Bundesliga halten können, und alles Weitere sieht man dann.
Jetzt hast du noch Robert Komossa, so Überbegriff für die Sicherheit zuständig, hat aber auch einen engen Draht zu den Fans. Also eine klare Verjüngung, ja. Ulf Schott hat Ingo Wald ja selbst schon ausgeklammert, aber der bringt die Expertise mit rein. Jetzt hast du eine interessante Situation. Sandrock zieht zurück. Du bist halt eher am Start, so oder so. Aber die Frage ist ja, vor dieser Jahreshauptversammlung jetzt wieder ausschließlich, wie wird die Stimmung sein? es ist natürlich immer stark ergebnisabhängig, ne? Und ich meine, das sagt auch Ingo Wald, wie du kurz vor so einer Versammlung spielst, ist halt relevant einfach.
Also Siege helfen immer. Und ich würde sehr ungern mit einer Niederlage in die Jahreshauptversammlung gehen. Aber letztendlich geht es ja um mehr. Um nicht um ein Spiel, sondern einfach um die Zukunft des MSV. Und da müssen die Weichen gestellt werden. Und die Zukunft, und da bin ich auch ganz ehrlich, ob das Team A, B oder C ist, die Probleme bleiben ja die gleichen. Die müssen gelöst werden. Und da haben wir eine ganze Menge im Rucksack, die wir lösen müssen. Und das wird nicht einfach.
Da gibt es natürlich auch wieder in der Jahreshauptversammlung die Frage nach dem Wirtschaften des glorreichen MSV Duisburg. Ist immer ein brisantes Thema, keine Frage. Aber ich glaube, es ist leichter zu verdauen als Mitglied, wenn du da im Theater am Marientor sitzt. Wenn du noch, wenn du dich noch dran erinnerst, hat der MSV irgendwie den SCVL 3:0 weggeputzt hat, ne?
Ja, klar. Das hört sich besser an. Außerdem ist es ja auch so, dass wenn wir jetzt gegen Fair verlieren sollten, und gewisse Mannschaften unter uns dann auch punkten.
Dann ist wieder richtig Druck auf dem Kessel.
Dann ist auch wieder Druck auf dem Kessel. Wir haben jetzt 10 Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz und das sollten wir auch halten. Also momentan ist es noch das schöne Niemandsland, aber das kann sich ja natürlich ändern, wenn wir jetzt Punkte liegen lassen, beziehungsweise alle Punkte liegen lassen vor den Fairlern.
Ja. Im Niemandsland der Tabelle wollen wir perspektivisch zumindest ja nicht bleiben. Es gibt diesen ganz klaren Plan, nächste Saison schon mal oben angreifen, ja, mit einer gefestigten Truppe und dann spätestens übernächste Saison, aber dann mal ganz gerne nach oben in die zweite Liga. Mhm. Immer wenn ich MSV und dritte Liga und Wirtschaft denke, ja, und Zahlen denke, denke ich an das, was Ingo Wald im Prinzip ständig sagt. Ich glaube, das erste Mal hat er es bei der Jahreshauptversammlung 2018 gesagt oder sogar schon früher. Wahrscheinlich sogar schon früher, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall spricht er ja immer von der dritten Liga als Tod auf Raten. Und ich habe schon mal nachgefragt, ob ich schon mal so einen kleinen Teaser bekomme. Ja, wirtschaftliche Situation und auch wirtschaftliche Situation in Liga 3. Wie sieht's da aus? Wie bewertet er das aktuell?
Ich glaube, das habe ich auf jeder Jahreshauptversammlung gesagt gehabt. Ich habe ja auf einer Jahreshauptversammlung auch gesagt gehabt, dass man einfach mit 3 Millionen Verlust pro Jahr rechnen muss. Das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen anders formulieren, weil wir aufgrund Reduzierung in den Kostenstrukturen und auch Verbesserung sicherlich das reduzieren konnten. Aber es bleibt ein Defizit und das ist im 7-stelligen Bereich. Und das ist immer mal mit Sondereffekten mal höher, mal tiefer, wenn man jetzt Corona dazu nimmt. Aber letztendlich werden wir in der dritten Liga, so wie wir uns aufstellen, nicht überlebensfähig. Dann ist das ein Tod auf Raten. Man kann sich sicherlich auch so in der Kostenstruktur einengen, dass man in der dritten Liga eine schwarze Zahl schreibt. Aber dann ist die Überlegung, aufsteigen zu wollen, so weit weg, dass es praktisch nicht realistisch ist.
So, und das, also, ich kann dieser Ausführung folgen, ne? Also, du hast auf der einen Seite die Möglichkeit, Sicherheit zu schaffen, und dann stellst du dir einen Kader zusammen, der ja im Prinzip so wie wir jetzt im Moment spielen, aber dauerhaft.
Ja, genau. Ne,
also ist dann wahrscheinlich so ein Mittelfeldding oder vielleicht spielst du sogar im Abstieg, wer weiß.
Wahrscheinlich dann jedes Jahr haben wir dann immer wieder so Saisons wie die letzten 2 Jahre, könnte ich mir vorstellen. Und das trägt dann auch die Fanbase auch, glaube ich, auf lange Zeit nicht mit. Man will ja auch die Perspektive.
Ja, ich glaube, also ich meine, man ist genügsam geworden, ich merke das ja selbst, ja. Also ich erwarte ja inzwischen nicht mehr, dass wir in der dritten Liga alles wegrasieren. Das ist halt einfach den letzten beiden Jahren geschuldet. Aber wenn ich mir überlege, dass der Plan ist, dass das der Dauerzustand wird, nur damit wir finanziell einigermaßen abgesichert sind, dann ist mir das Risiko, glaube ich, lieber.
Das müssen wir auch eingehen. Das Problem ist halt, dass wir, glaube ich, mit unserer Kostenstruktur dann auch, keine andere Möglichkeit haben, als ins Risiko zu gehen. Weil ich glaube, das, was Ingo Wald sagt, das ist zu riskant. Du kannst natürlich jedes Jahr jetzt, wenn wir nicht aufsteigen, muss der Etat runtergeschraubt werden. Aber ich glaube, das ist, wie er schon sagt, ein Tod auf Raten. Ich glaube nicht, dass es dann dieses Ding gibt, der MSV ist ein konsolidierter Drittligaverein, spielt immer so um Platz 12 bis 15 mit, aber schafft sich so einen Abstiegsrängen fernzuhalten. Ich glaube nicht, dass es diese Version gibt. Ja, also das heißt, wir müssen pokern. Ja. Wir müssen auch nochmal ganz klar sagen, die nächsten 2 Jahre sind entscheidend.
Ja.
Da ist ja dieses Damoklesschwert, Mission 2025.
Genau.
Ne? Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, und deswegen müssen wir hingehen, uns ganz klar in den nächsten, jetzt die Grundstein wird jetzt gelegt, auch tatsächlich auch nochmal morgen. Wir dürfen jetzt nicht den Fokus verlieren, der schon auf der nächsten Saison liegt, ne, jetzt auch gerade im Hinblick auf die JHV, dass man ja immer von der Zukunft spricht und wie, ne, wir wollen wieder in die zweite Liga. Aber morgen quasi gegen Fair geht's auch wieder los, dass wir halt wieder nicht ein anderes Thema aufmachen müssen und das heißt Abstiegskampf. Und das ist halt auch ganz wichtig.
Ein Thema, das in der Vergangenheit aufgemacht worden ist, abseits vom Platz und über das ich mit Ingo Wald auch geredet habe, einfach weil ich die Möglichkeit natürlich genutzt habe, um die Frage zu stellen, wäre ja frech gewesen, da nicht drüber zu reden als Reporter, ist, was zwischen Chancen Reisen und dem MSV Duisburg abging. Wir alle erinnern uns, Andreas Rüttgers hat im MSV-Portal ausführlich den Verein kritisiert. Mhm. Kurzfassung jetzt, die Ultras haben darauf reagiert, es hing auf der Gegengrade ein deutliches Banner Richtung Andreas Rüttgers, Kassner, wie war das nochmal? Kassner, nimm den Andreas an die Leine oder was? Irgendwie ja, so irgendwie, sinngemäß, ne?
Ja, genau, sinngemäß.
So, und dann ist dieses Ding halt also wirklich aus dem Portal, aus dem Internet in die reale Welt hochgekocht durch diese Reaktion. Das Banner hing da ja auch das ganze Spiel über, muss man sagen.
Mhm.
Ne? Und ja, dann hieß es, wir müssen gucken, dass wir uns mit Schauenzand Reisen an einen Tisch setzen und dass wir das klären. Aber es ist zumindest in der Öffentlichkeit sehr ruhig geworden zu diesem Thema. Und ich meine, die Mitglieder werden es auf der Jahreshauptversammlung ohnehin fragen. Ich habe Ingo jetzt im Interview heute schon mal gefragt, was ist denn jetzt mit SIL und MSV?
Wir haben jetzt zwischen diesen Zeiträumen einige Gespräche geführt, die aus meiner Sicht sehr sachlich, also die Emotionalität haben wir deutlich wieder rausgenommen. Wir sind auf der sachlichen Ebene angekommen. Wir diskutieren immer noch verschiedene Punkte, verschiedene Ausblicke. Und sind in guten Gesprächen, aus meiner Sicht immer noch, ohne jetzt konkret was verkünden zu wollen. Aber ich sehe im Moment keine Gefahr, dass da irgendwas anbrennen könnte. Und wir werden weiter sprechen. Und das sind weiterhin konstruktive Gespräche.
Bitte, Herr Giske, sag du doch mal was dazu. Ich habe es ja schon mal gehört.
Es klingt für mich so, als wären die Wogen jetzt erstmal geglättet. Ich war so rein als aus meiner Fanseele heraus. Es wurde angekündigt, es gibt nochmal einen Schulterschluss, eine Pressekonferenz, wo man hingeht und sagt, so alles wieder gut, heile heile Gänschen.
Weißt du, wo alle Beteiligten dann auf so einem Pult sitzen?
Ja, ja, und sagen so, wir reißen uns jetzt alle zusammen am Riemen. Das hat's so nicht gegeben. Ne, muss man ganz klar sagen. Und wenn man dann hört, ja, wir sind in konstruktiven Gesprächen, dann ist das für mich okay. Erstmal, wir haben jetzt auch länger ja nichts mehr von Rüttgers gehört, wobei es ja natürlich auch so ist, dass Rüttgers jetzt ja nicht nur zu den Fans spricht. Ne? Mhm. Also da es ist ja wohl so, dass Rüttgers lange Zeit ja auch, ne, der ist ja ein Heskamp-Gegner und vergiftet damit die Stimmung im Verein. Ne, und das bringt Unsicherheit ja nicht nur in die Fangemeinschaft, sondern ja auch in die finanziellen Strukturen.
Aber das ist ein Ding auf jeden Fall, das wir uns weiter anschauen werden. Ich bin gespannt, wie es bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch im Theater Marientor thematisiert werden wird. Jetzt steht erstmal das Match gegen Verl an. Wir haben jetzt wirklich ja über das Sportliche eigentlich nur wenig gesprochen, klar, über Jugendarbeit ein bisschen, aber Dresden, ich glaube, kurz zusammengefasst, eine sehr starke Halbzeit und dann eine, die halt wirklich alles vermissen ließ.
Ja,
also. Ja, wo Markus Anfang den, ich weiß manchmal nicht, was in so Halbzeitpausen passiert. Also hat Markus Anfang den Dresden dann da irgendwas gegeben oder was? Die haben halt dann in der zweiten Halbzeit wirklich wild losgelegt.
Ja, die haben einfach viel mehr Druck gemacht. Die haben einfach, ne, also so Anfang hat sich das dann eine Hälfte quasi angeguckt und dann geguckt, wo setze ich jetzt an, wo, ne, da wurde halt viel mehr dann Druck auf unsere, quasi auf meine, unsere Schwachstellen gemacht. Ja. Dann ist es natürlich ärgerlich, dass Standards dann dazu führen, dass wir verlieren.
Ja.
Man muss dazu sagen, sie hatten immer mal wieder auch Chancen aus dem Spiel heraus, die dann teilweise ja auch von Müller vereitelt wurden. Sonst hätte es auch schon teilweise auch mal in der ersten Halbzeit mal klingen können. Für uns ja aber auch, du hast es vorhin erwähnt, Hetwa mit diesem Lattenknaller.
Ja.
Da waren gute Sachen dabei und ich dachte mir, wir müssen das einordnen. Dresden ist eine Mannschaft, die im Moment unter ihren Erwartungen steht. Ne? Also platztechnisch. Ne?
Auf ja, tabellarisch, aber tabellarisch, die sind ja haben ja guten Drive im Moment.
Ja, die haben einen sehr guten Drive gehabt. Und dementsprechend war ich dann, und mit dem im Hintergedanken war man ja noch zufriedener, dass man sagt, gut, wir gehen jetzt hier im Rudolf-Habich-Stadion mit einem 0-0 in die Pause. Klar, so kann es weitergehen, ich nehme hier einen Punkt mit. Mhm. Dann ist es natürlich sehr ärgerlich, dass man in der zweiten Hälfte sehr wenig sieht. Was mich halt auch sehr geärgert ist, Du hast keinen Impact mehr, also du hast keinen Zugriff mehr aufs Spiel, wenn Dresden loslegt. Wir fanden nicht mehr statt, gerade nach vorne nicht, ne? Wir haben nur noch reagiert auf das, was Dresden jetzt macht und konnten nicht mehr wirklich, irgendwie ins Spiel eingreifen. Das fällt mir häufig bei Mannschaften auf, die spielerisch auf dem Papier besser besetzt sind und eine bessere spielerische Anlage haben. Uns fehlt dann komplett dieser Zugriff nach vorne, nochmal gefährlich zu sein oder Nadelstiche zu setzen, sondern es wird nur noch reagiert. Und das ist sehr, sehr schade. Das hat mich, diese Hilflosigkeit, die ist mir in der zweiten Halbzeit sehr, sehr aufgefallen.
Muss gegen Ferl besser werden.
Ja.
Wir sind natürlich morgen wieder da und hoffen, dass wir ja mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, weil dann können wir auch mit einem guten Gefühl in die Jahreshauptversammlung starten. Also mir geht's zumindest so.
Ja, Ingo Wald geht's auch so.
Mhm. Ingo Wald geht's auch so, dir nicht?
Also, wir haben ja auch im Fanlager diese zwei Seiten, die sagen, Vorsicht, 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 und die anderen, die sagen, ach komm, ne, wir müssen, ganz ehrlich, wenn wir jetzt ungefähr so weiterspielen, auch so Spiele gegen 1860 zeigen und zwischendurch vielleicht auch mal ein Spiel wie gegen Oldenburg dabei ist, dann holen wir die nötigen Punkte.
Genau.
Aber, ne, dann gibt's die Leute wiederum, die sagen, während den Anfängen, guck mal hier, wir haben hier gegen solche Mannschaften, die vermeintlich auf Augenhöhe sind oder
auch tabellarisch auch, ja ziemlich, ne, auf Augenhöhe, ne?
Ja, da muss man halt sagen, da holen wir häufig zu wenig.
Ja.
Und da müssen wir ganz klar sagen, die dritte Liga ist so lang noch. Ich bin ein bisschen nervös vor morgen einfach. Weil das die Stimmung auf der JHV beeinflussen wird und B, wie ich auch schon sagte, dass wir dann vermeintlich auch nochmal unten reinrutschen könnten. Ne?
Ja, also das wäre halt wirklich dramatisch. Vielleicht bin ich auch naiv, aber so wie die Saison bis jetzt läuft, habe ich irgendwie so im Hinterkopf, das ist ja eine Position, die du gerade dargestellt hast, ach ja, wir werden schon nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber ja, natürlich
du
recht.
Zu der einen Seite.
Nein, du hast natürlich recht, wenn du jetzt verlierst und unten wird viel Druck aufgebaut und unten wird gewonnen, dann ist natürlich, man vertut sich ja. Platz 13, 34 Punkte, aber es ist nicht sonderlich weit. Allerdings finde ich der Puffer zu den Abstiegsrängen, um das nochmal zu sagen, Dortmund 2 steht ja da mit 24 Punkten, ja. Also da sind 10 Punkte dazwischen, da muss ja schon eine wirklich miese Phase jetzt losgehen.
Vor allem gibt's dann ja auch Leute, die sagen, ja, guck mal, ne, wir haben Bayreuth, wir haben Dortmund 2, wie du angesprochen hast, wir haben die Oldenburger, die Meppner, die Zwickauer und auch eine Mannschaft aus Halle, gegen die wir ja auch noch spielen bald, die momentan ja deutlich schlechter dran sind. Da werden sich schon 4 finden, die vor dem MSV absteigen. Ja, sehe ich auch. Aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe halt aber auch keine Lust, mich die ganze Zeit wieder damit beschäftigen zu müssen, wenn es darum geht, dass wir eigentlich hier gerade den Grundstein legen. Ich will einfach nur Ruhe.
Ja.
Und dazu gehört, dass wir morgen punkten.
So.
Das ist ganz klar. Denn angenommen, wir würden nicht punkten, wir würden sogar verlieren. Ja. Und Essen würde uns dann zum Beispiel überholen oder Halle würde punkten, dann kommt der Boden ganz schnell wieder auf uns zu. Wie gesagt, ich möchte das nicht herbeischreien.
Ich glaube, eine gewisse Skepsis hat man sich jetzt einfach, also hat man grundsätzlich als MSV-Fan, aber sie ist natürlich jetzt noch eher da oder sie löst jetzt noch eher aus als vielleicht noch vor 5 Jahren.
Genau.
Das also die Grundvoraussetzung vor der Jahreshauptversammlung des MSV Duisburg am Mittwoch, morgen Ferl. Ich hoffe, wir haben das ja wirklich umgestrickt, ne? Also die Folge war anders geplant. Wir haben jetzt gesagt, okay, dann lasst uns den Fokus auf das Team Wald nehmen. Ich hoffe, das war für euch ein Ansatz, dem ihr gut folgen konntet. Und nächste Woche dann natürlich Jahreshauptversammlung, der Tag danach. So ist es auf jeden Fall geplant. Tim.
Ja.
So. Nils. Möchtest du noch was zu Ferl sagen? Du bist ja immer so ein Taktikfuchs. Du willst ja unbedingt auch noch was loswerden. Was wäre jetzt deine Chance?
Okay, ich dachte, du wärst schon mitten in der Abmoderation.
Ja, bin ich. Aber ich habe dich dann so Fragen angeguckt und du hast ja jetzt wenig Statistik und wenig Taktik heute machen dürfen.
Ja, mein Gott. Also es ist auf jeden Fall klar, dass wir hingehen müssen und das Spiel, das wir gegen 1860 gesehen haben, gerade auch, ohne jetzt zu sehr taktisch sein zu wollen, einfach, wie wir nach dem 0-2 reagiert haben, wie sich der Arsch aufgerissen wurde, wie man ja so schön sagt, dass wir das auch wieder auf den Platz bringen und auch die erste Halbzeit aus Dresden. Und ich finde, wir haben, und ich wiederhole mich da gerne und tue es ja auch, mit der Raute eine gewisse Variabilität, ja, wie wir auftreten können. Ne? Entweder man spielt halt deutlich defensiver mit zwei Sechsern oder man drückt halt nach vorne, hat dann quasi drei Achter, die nach vorne drücken und die zwei Stürmer unterstützen. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die Ferler früh unter Druck setzen, weil die Ferler haben unfassbar viel Ballbesitz in den Spielen. Das ist die Mannschaft mit dem zweitmeisten Ballbesitz. Ja? Und spielen unfassbar viel und lange hinten rum, bevor sie dann zu was kommen. Und das sollte unsere Chance sein, dass wir sagen, wir sind morgen ab der ersten Minute da. Und schaffen es auch, deren Spiel, dass sie sich deinen Gegner so zurechtlegen und ausgucken, das zu unterbinden. Ja, und dann ist auch ganz wichtig zu die Frage, schaffen wir es auch im letzten Drittel dann auch mehr, anders als in der zweiten Halbzeit gegen Dresden, dann mehr auch PS nach vorne wieder zu bringen. Mhm. Ich bin da optimistisch, aber auch, es gibt natürlich dann aber auch Punkte, wo man sagt, die Ferler, die haben es auch häufig in dieser Saison schon geschafft, Mannschaften zu schlagen, die vermeintlich ganz höher als sie anzusiedeln sind. Also sie haben auch Saarbrücken geschlagen, sie haben auch 1860 geschlagen und das auswärts 3-0 ganz klar. Ne? Und jetzt zuletzt haben sie gegen Meppen sehr überzeugend gewonnen. Das ist, wie gesagt, das ist ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Und ja, man muss auf jeden Fall sagen, so jemand wie ein Mael Korbos, ich habe ihn ja schon vorhin angesprochen, finde ich eine ganz interessante Personalie. Auf den sollten wir morgen mal achten. Die Nummer 27 führt da Regie im Mittelfeld. Bin mal ganz gespannt, wie er morgen beim Wiedertreffen in der Arena auftritt. Und auf wen ich noch hinweisen möchte, sind auf jeden Fall Sessa und Wolfram. Das sind zwei Spieler, die sicherlich noch, ja, die Mannschaft hat jetzt nicht die große individuelle Klasse, aber die sicherlich da noch herausstechen. Nikolas Sessa mit 6 Toren und Maximilian Wolfram mit 4 Vorlagen. Das sind so die Leute, die auf jeden Fall Wind in den Laden bringen. Und es gibt auch noch einen, den dürften vielleicht den einen oder anderen kennen, das ist Oliver Battista Meyer. Leihgabe von Dresden, früher mal bei Bayern München gespielt in der zweiten Mannschaft und hatte dann es nicht ganz geschafft, den Sprung zu schaffen. Also, ist ein interessanter Gegner und wir schauen mal, was es wird. Und ich hoffe sehr, dass wir weiterhin an dieser Raute festhalten und weiterhin, dass die Statistiken, das kann man auch im Portal nochmal nachlesen, das wurde vom Taktikkommissar sehr, sehr gut aufgedröselt, möchte ich dann an dieser Stelle nochmal hinweisen, hat mir sehr gut gefallen, wie er das aufgedröselt hat. Ich muss sagen, die Statistiken, die reinen Statistiken, die sprechen ganz klar für diese Raute und dieses Spielsystem.
Siehst du, ich wusste, du wolltest noch was loswerden. Ciao.
Macht gut.
Radio Duisburg.
Streifendienst 1902.